Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen im Game Talk. Schön hast du eingeschaltet. Heute liefern wir ein Update zum 52. Game Talk. Ist schon eine ganze Weile her, war im Juni 2017, also etwas über 2 Jahre her. Da haben wir über ein interessantes Kickstarter-Projekt gesprochen, eine Bar mit Videospiel, Thema, Hintergrund und so weiter, nennt sich passenderweise Mana Bar. Die steht jetzt vor der Eröffnung, so viel darf ich schon sagen, entsprechend ist jetzt ein Update fällig und dazu habe ich mir den lieben Tom hier in den Podcast eingeladen. Hallo.
Hallo, danke vielmals für die Einladung.
Du warst das letzte Mal nicht hier im Podcast, bist aber im Projekt extrem wichtig, eine zentrale Figur, darf man glaube ich sagen. Stell dich und deine Rolle im Projekt Mana Bar doch bitte kurz vor.
Klar, danke. Ja, genau. Also ich war das letzte Mal beim Podcast nicht dabei, aber schon seit Anfang eigentlich im Hintergrund kräftig am Mitwirken. Jetzt momentan, da die anderen Jobs haben und ich gerade meinen Abschluss hatte im Studium, auch Game Design Studium, habe ich jetzt eigentlich eine ganze Zeit, die ich eigentlich investieren kann in das Projekt und in den Aufbau der Mana Bar sowie auch die Vereinsarbeiten. Ich habe eben Game Design studiert, also ich komme auch ein bisschen aus der Spielkultur selber. Mhm. Nicht nur interessierte Gamer, sondern auch Spielentwickler. Und meine zentrale Position im Projekt Mana Bar ist eigentlich die Entwicklung des Projekts, die Koordination mit den Architekten, die wir haben. Ich bin eigentlich viel auf der Baustelle. Also wir sind auch tatkräftig selber am Werken und das Projekt am Aufbauen. Wir geben nicht alles im Auftrag, sondern da wir auch finanziell ein bisschen Acht geben müssen, tun wir eigentlich vieles selber umsetzen. Und durch die Mittel, die ich habe an der Uni, konnte ich auch viele Tische zum Beispiel selber schweißen.
Oh, cool.
Genau, so bieten sich eigentlich gewisse Möglichkeiten, zum eigene Energien in das Projekt zu investieren.
Haha, da werde ich dann auch noch 2, 3 Fragen zu haben später. Jetzt, viele werden wahrscheinlich irgendwann in Zwischenzeit zum Game Talk gestoßen sein und entsprechend die 52. Episode nicht gehört haben. Kannst du uns einen kurzen Abriss geben? Was wird die Mana Bar werden? Was ist die Idee dahinter?
Grundsätzlich ist die Mana Bar das Flaggschiffprojekt vom FAISC, also von unserem Verein für Aufklärung über Internet und Spielkultur. Den Verein gibt es ja schon länger. Mhm. Der Verein ist auch dafür da, dass wir Stiftungsgelder zum Beispiel von der Christoph-Medien-Stiftung entgegennehmen können, wo auch das Projekt Mana Bar unterstützen. Generell waren wir in 2017 so weit, dass wir den Kickstarter hatten. Wir wussten, dass wir eine konkrete Idee hatten. Wir wussten, dass wir eine Community hatten, die das wollte, die so eine Art von Location auferleben lassen möchte. Das hat uns generell motiviert, dass wir den Kickstarter dann auch überstanden haben, respektive auch erfolgreich abgeschlossen haben. Da wussten wir, okay, wir haben zwar ein kleines Budget, aber das natürlich war ja nicht natürlich genug, aber es war ein Marketing-Tool für uns, mit dem wir mal anfangen könnten, weitere Investoren anzuziehen.
Mhm. Den Kickstarter, den habt ihr abgeschlossen mit 123 Backern und eingesammelt habt ihr rund 17.500 Schweizer Franken.
Genau.
Da muss man nicht irgendwie BWL studiert haben, um zu wissen, dass man damit wahrscheinlich nicht von null auf eine Bar aufziehen kann und die eine Weile lang betreiben kann. Du hast Stiftungen erwähnt. Wie ist das Ganze aufgebaut? Darfst du uns verraten, wie denn geplant ist eine Bar? Das wird es ja mit Spielethema etc., da kommen wir dann auch noch zu finanzieren.
Mittlerweile kann ich das. Also gewisse Sachen kann ich auf jeden Fall sagen. Gewisse Sachen wurden sogar von der Stiftung selber über Facebook kommuniziert. Und ich glaube, das kann ich, also wenn das so öffentlich ist, kann ich das sicher machen. Genau, also die Christoph-Medien-Stiftung ist vor allem von einem Programm sehr fasziniert gewesen, und zwar die Aufklärung der Spielkultur, die wir auch betreiben und auch die Jugendarbeit, die wir betreiben.
Mhm.
Genau, seitens Verein. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum sie also die Gelder zugesprochen haben, also die... Sie haben insgesamt 130.000 zugesprochen, wobei ein Teil davon für unsere Architekten waren, denen wir sehr, sehr dankbar sind, dass sie an Bord gekommen sind, weil ohne die wäre es fast unmöglich gewesen.
Ja, verstehe ich.
Das Ganze wurde subventioniert erstens von Stiftungen, also vor allem der CMS, und aber auch von diversen Partnern, die wir an Bord geholt haben. Was wir auch schon kommunizieren können, einer der Partner ist zum Beispiel WOG, World of Games.
Ja.
andere Partner, die wir jetzt gerade zugesagt bekommen haben fürs Internet, zum Beispiel Init 7.
Ah.
Und dann gibt es noch Bierpartner, die mehr in der Gastronomie verbunden sind mit uns, wie zum Beispiel Feldschlösschen.
Ja, ja.
Die uns auch geholfen haben beim Aufbau jetzt. Und auf der anderen Seite auch unsere Vermieter, die Balwas Immobilien zum Beispiel, die auch investiert hat in den Umbau.
Ah, interessant. Vielleicht für all die Nicht-Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir haben ja auch einen großen Teil, der uns aus Deutschland hört oder aus Österreich. WOG World of Games ist ein Spielehändler, noch so richtig Retail größtenteils. Ein sehr bekannter Name hier in der Schweiz. Feldschlösschen, das ist eine Biermarke. Balois hast du erwähnt, die machen Versicherungen. Init 7 hast du noch erwähnt, genau. Die verkaufen dir Internet. Ich glaube, die sind vor allen Dingen auch auf dem Glasfasernetz noch recht präsent.
Genau. Ne? Aber vor allem haben sie eine sehr, sehr stabile Leitung. Ich werde jetzt keine anderen Namen nennen, aber gewisse andere, vor allem gewisse eine Firma, ist besonders unbeliebt geworden, dass sie viel versprechen und nichts liefern.
Okay.
Und extrem schlechten Kundenservice. Und ich glaube, viele von uns hatten selber Init 7, auch zu Hause privat, und sind absolut begeistert. Außerdem setzt sich Init 7 sehr für die Gaming-Community in der Schweiz ein. Also die unterstützen viele Events, auch Game-Design-Events, wie zum Beispiel das Ludicious.
Ah.
Wir waren auch sehr interessiert, weil wir natürlich auch hier eine Zielgruppe haben.
Ja, ja. Den Deutschen müssten wir jetzt eigentlich noch erklären, was eine Glasfaserleitung ist, aber das werden wir jetzt mal nicht machen. Das wäre vielleicht ein Thema für einen anderen Game Talk. Ja. Kommen wir aber zurück zur Mana Bar. Ihr habt ja jüngst vor allen Dingen Newsletter verteilt. Da waren schon Grundrisse drin, gewisse Fotos, gewisse, ich nenne es jetzt mal Konzeptgrafiken. Erklär uns doch mal, wie sieht die fertige Mana Bar denn aus? Weil ursprünglich war wirklich so mehr oder weniger eine Bar geplant. Ich habe mir jetzt aber diese ganzen Grafiken etc. angesehen. Da wird ja jetzt viel mehr draus.
Ich hole mir noch mal ein bisschen aus. Es war schon immer ein bisschen mehr geplant als eine Bar. Die Bar ist eigentlich ein Nebenprodukt von dem ganzen Konzept. Im Grunde möchten wir eigentlich, dass es ein Zentrum wird, wo sich Leute treffen können, sich austauschen können, Leute in der gleichen Interessengruppe treffen können, kennenlernen können und wo wir unsere ganzen Talks im Bereich Game Design, Weiterbildung, Kurse für Jugendliche, aber auch Entertainment am Abend realisieren können. Also wir möchten eigentlich alles unter einem Dach realisieren.
Aha. Also was Schulisches tönt jetzt sehr steif. Ich sage jetzt mal, was Edukatives soll da drin auch Platz finden?
Genau, wir haben eigentlich so einen Zwei-Phasen-Betrieb. Also tagsüber werden wir Kurse ausschreiben. Kurse im Bereich Game Design, und da wollen wir uns eigentlich, also da können wir uns wirklich auch profilieren, weil wir auch Experten haben, die diese Kurse leiten, also wirklich auch Game Designer und nicht einfach irgendwelche Informatiker oder irgendwelche Leute, die jetzt mal schnell das in die Hand nehmen oder so, wie viele andere Institutionen, sondern wir möchten eigentlich wirklich Qualität liefern. Das passiert eigentlich tagsüber. Was wir dann auch tagsüber machen, sind Workshops zum Beispiel im Bereich Warhammer Tabletop zum Beispiel, oder halt, wir sind ziemlich offen generell, was alles, was mit Spielkultur zusammenhängt. Es wurde auch schon angefragt, ob wir Talks im Bereich Game Design, Sound Design machen können von unseren Dozenten an der ZHDK. Also es ist eigentlich sehr, sehr vielfältig.
Okay, jetzt Workshops, das Ganze nimmt natürlich Zeit ein. Werden dann auch Leute da beruflich engagiert sein? Ist das auch wieder, um den Kreis zur Finanzierung zu schließen, eine Idee, um da wieder was reinzuholen?
Ja und nein. Also wir hatten schon Workshops geleitet anfangs dieses Jahr. Wir hatten schon zwei Programmierworkshops, also eigentlich drei Programmierworkshops geleitet im Bereich C#, also eigentlich Game-Programmierung mit Jugendlichen. Und da hatten wir eigentlich gestopfte, volle Kurse und dann noch Anmeldungen während den Kursen, was eigentlich ziemlich cool war. Also die Nachfrage ist gigantisch und vor allem alle Beteiligten an den Kursen wollten unbedingt dann noch Game Design mit Unity haben. Und das ist eigentlich echt schön zu sehen, oder? Und das ist jetzt einfach so ein bisschen, also nochmal, um das ganze Konzept darzustellen, das ist einfach nur tagsüber. Das sind die Kurse und die Workshops und die Talks und die Aufklärung arbeiten, wo wir auch die Eltern zum Beispiel von den Jugendlichen sensibilisieren möchten. Und dann ab 5 Uhr, spätestens abends oder auch am Wochenende, ist dann eigentlich mehr das Entertainment im Vordergrund.
Okay.
Und mit Entertainment meine ich unsere Events, ich meine dann die Bar, wo wir dann wirklich auch qualitative Cocktails servieren möchten, dann vielleicht auch themenspezifische Cocktails. Ich meine, wir haben an der Bar drei Barkeeper, die mittlerweile zusammen fast 15 Jahre Erfahrung haben.
Wow.
Außerdem haben wir jetzt gerade zugesagt bekommen, dass auch die Mitarbeiter, die wir dann anstellen werden, mit uns zusammen eigentlich auch noch Schulungen bekommen von einem Experten in Basel.
Okay.
Dem seinen Namen ich noch nicht erwähnen werde. Das ist noch eine Überraschung. Aber genau, also wir werden eigentlich wirklich auch gute Schulungen haben bekommen. Und also es wird eigentlich wirklich so ein bisschen eine extraordinäre Bar sein, die das Ganze natürlich unterstützt und uns auch verpflegt mit Cocktails, Bier und natürlich auch Mets und natürlich auch eine alkoholfreie Karte, Softdrinks etc.
Okay. Um nochmal kurz auf meine Frage zurückzukommen, Geld kommt natürlich rein an der Bar, ja, ist klar. Genau. Workshops, ist das auch noch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ja, wir sind ein Verein, wir wollen Gutes tun, wir wollen Leute irgendwie heranführen und aufklären, dann darf das ja irgendwie nicht zu teuer sein, aber alles kostenlos machen geht halt auch nicht. Also darüber wollt ihr gar nicht mal so sehr wieder Geld reinholen oder schon irgendwie auch oder nur kostendeckend oder wie sieht da die Idee aus?
Also die Kurse zum Beispiel, das sind eigentlich ausgeschriebene Kurse auch, die kosten zum Beispiel für ein Kind für eine Woche um die 760 Franken.
Und darfst du mir sagen, ob das jetzt einfach kostendeckend ist oder würde da fürs ganze Projekt was liegen bleiben bei?
Also momentan ist es sicher kostendeckend mit einem kleinen Margegewinn, das wir dann brauchen können für neue Events und für weitere Events. Also das ist natürlich auch ein bisschen der Business dahinter. Wir können ja nicht einfach schauen, dass wir einfach nur jetzt kostendeckend arbeiten
pro
Events, sondern wir müssen natürlich schauen, wenn wir mal zum Beispiel eine Lehrzeit haben, Leerlauf haben, dass es auch in die später deckt, oder?
Ja, will ich schon sagen. Also ich hoffe ja quasi, dass ihr auch einen Gewinn macht, weil wir leben halt nun mal in einer kapitalistischen Welt und so, wenn man will, dass was besteht, dann muss das halt Gewinn machen und entsprechend muss das dann auch so konzeptioniert sein, sonst hält es halt nicht lange.
Da muss ich noch schnell intervenieren, einfach nur mal aus Fairness und halber. Gewinn machen, das ist ganz wichtig auch zu unterscheiden, weil also der Verein selber möchte eigentlich keinen Gewinn machen.
Sollte nicht, weil ist ja ein Verein.
Genau. Wir sind eigentlich eine Non-Profit-Organisation, das ist einfach ganz wichtig zu sagen. Und zwar gehen eigentlich alle finanziellen Mittel eigentlich in den Aufbau und in die Instandhaltung der Manowar. Wie auch in die Löhne der Mitarbeiter, die die Kurse zum Beispiel leiten, der Helfer und so weiter. Also eigentlich alle Einnahmen gehen natürlich dann nachher zurück wieder in die Community und in die Kultur.
Das ist schon mal sehr schön zu wissen. Also quasi ein Loop für den guten Zweck.
Genau. Und das Einzige, das eigentlich profitorientiert ist, ist eigentlich die Bar. Deswegen ist die Bar auch eine GmbH mittlerweile.
Aha, so ist das gemacht, okay.
Genau.
Soll das aus der Bar dann auch wieder rein oder darf das aus der Bar auch raus?
Das darf eigentlich auch raus in dem Sinne. Es wird einfach, in der Regel, eigentlich sollte die Mana-Bar sollte schlussendlich alleintragend sein, finanziell.
Okay.
Ist aber natürlich so, dass wenn wir zum Beispiel Events machen, wenn wir weiterhin auf die Stiftung zugehen und nachfragen, ob sie irgendwas subventionieren möchten von den Events, die wir machen, da das eigentlich immer noch kulturelle Events sind und sie eigentlich in der Regel dabei sind, also das auch stützen möchten. Und wenn die Mana-Bar, also was wir natürlich machen können, ist, dass die Mana-Bar dann zum Beispiel den Vorstand, spielt den Verein natürlich und fragt, hey, schaut, wir würden hier noch ein bisschen gerne bauen, wir würden das noch hinten reinbauen und so weiter, das brauchen wir vielleicht für gewisse Events. Dann fragt eigentlich die Mana-Bar, also die GmbH fragt dann natürlich unseren Verein, ob vielleicht ein Teil subventioniert werden kann vom Verein.
Okay. Jetzt hast du Festangestellte erwähnt, die Kurse geben, die an der Bar arbeiten. Du bist jetzt selber auch hier als eine Kernfigur des Vereins der Mana Bar als solche. Kannst du mir vielleicht schnell das Kernteam so darstellen? Wie viele Leute seid ihr? Wie viele werdet ihr am Ende sein?
Was ich nicht sagen kann, ist, wie viele zusätzliche Mitarbeiter wir jetzt an der Bar aufnehmen können. Das werdet ihr wahrscheinlich bei der Eröffnung merken oder sobald wir offen haben.
Ja.
Weil wir hatten zwar jetzt gerade Interviews, das ist jetzt im Juli. Und wir werden Ihnen eigentlich erst Ende der Woche sagen, wer definitiv dabei ist. Bei uns, also das Kernteam, wir sind eben wieder zu viert. Wir haben Nora Welte, wir haben Nick Skillmann und wir haben Fernando Studer, wo eigentlich jetzt alle drei momentan praktisch 100% beschäftigt sind, also noch einen anderen Job haben.
Ja.
Und ich momentan der Einzige bin, der eigentlich Vollzeit für die Mana Bar arbeitet.
Krass.
Wie das zukünftig aussieht, ist noch nicht ganz klar. Das wird, da werden sich ein paar Sachen ändern. Und das heißt, wir haben sicher das Kernteam, dann haben wir auch das so aufgeteilt, also der Verein selber wird auch noch bestimmte Verantwortlichkeiten verteilen, was Events anbelangt. Also wir werden auch Leute haben, die zum Beispiel, wo wir jetzt schon dran sind, wo gewisse Events übernehmen werden und auch planen werden und mit denen wir zusammen kollaborieren. Das ist übrigens auch nochmal eine weitere finanzielle Säule. Und zwar werden wir eigentlich ab Eröffnung der Bar auch Memberships annehmen, also für den Verein, wo dann auch gewisse Vorteile für die Mana-Bar rausspringen.
Ah, interessant. Okay.
Aber dazu können wir dann später nochmal kommen.
Ja, du hast jetzt gesagt Workshops, Bar und so weiter. Ich habe im letzten Newsletter unter anderem auch schon so schön Grundrisse gesehen und Fotos und so weiter. Das Ganze, das soll ja sogar mehrstöckig werden. Kannst du für all die, die diesen Newsletter nicht bekommen haben, vielleicht kurz deskriptiv darstellen, wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das aufgebaut? Was gibt es da für Etagen? Was ist auf welcher Etage geplant?
Sehr gerne. Erstens, es tut mir leid, dass ich nicht den nächsten Newsletter geschickt habe, schon seit einem Monat nicht mehr. In der Regel mache ich eben das alles und ich war leider auch gerade im Abschluss meiner Bachelorarbeit während dem Aufbau oder während dem finalen Stage des Aufbaus.
Mhm.
Vielleicht kann man sich mal die Augen zumachen und das mal vorstellen, wenn man reinkommt.
Aha.
Und zwar kommt man mal einfach ins EG rein, ne? Also die Vordertür, man kommt rein. Und das Erste, was man sieht, ist auf der rechten Seite eine ziemlich große, prominente Bar.
Mhm.
Da kann man dann die Cocktails abholen, da kann man sich auch Credits aufladen für die ganze E-Sports-Sections im UG.
Aha.
Dazu komme ich dann noch. Und da sind dann die netten Mitarbeiter, die einen anlächeln, begrüßen und dir den Abend auf jeden Fall versüßen.
Oh.
Dann auf der linken Seite findet ihr ganz interessanten Lampen. Ich glaube, das sind so ein bisschen die ersten Sachen, die ersten Items sind im ganzen Betrieb, wo dann eigentlich so das Augenmerk fangen wird. Das sind sehr, sehr speziell. Also das Design von den Architekten ist ziemlich speziell. Jedenfalls werdet ihr dort Tische vorfinden, Spieltische für Card Games, Board Games etc.
Das bedeutet einen flachen Tisch für so Tabletop, Magic, Warhammer und so, okay.
Genau, also zuerst mal nicht Warhammer, sondern eher, das sind eher kleinere Tische, die sind ca. 74x74 von der Dimension her.
Dann Magic.
Das sind eher kleine Tische, wo man, genau, zum Beispiel, oder kleinere Brettspiele, man kann sie natürlich auch zusammenschieben. Wir haben sie echt, also möglichst modular gehalten, damit man die auch herumschieben kann, die Tische.
Von dir handgeschweißt?
Von mir und von Moritz Tom, genau, einem Helfer, freiwilligen Helfer, handgeschweißt, handgeschliffen, die letzten 2 Wochen voll dran gewesen in der Werkstatt.
Cool.
Und der obere Teil, also eigentlich die Oberfläche, ist aus Holz und Linoleum und das ist dann von unserem Schreiner gemacht worden.
Krass.
Jedenfalls, wenn man dann weiter nach vorne läuft, dann wird man merken, dass man auf der linken Seite nochmal eine Treppe hat, die hochgeht und eine, die runter geht.
Ja?
Man wird auch bemerken, dass die ganze Location farbkodiert ist, also wir sind im EG, da ist alles ein bisschen blau und Anthrazit. Wenn man nach oben schaut, dann merkt man, okay, man sieht einen riesen Spiegel. Man sieht eigentlich auch in die Galerie hoch. Also der Eingang hat eigentlich eine ziemlich, ziemlich hohe Höhe, sag ich mal so, also Deckenhöhe. Denn man sieht eigentlich schon, dass da oben auch noch mehr ist. Wir gehen aber zuerst mal noch geradeaus. Also wir gehen noch nicht links hoch, auch noch nicht runter, sondern wir gehen mal geradeaus. Und an der Bar vorbei, also an einem Feld vielleicht auch, dass wir auch Steckdosen an der Bar haben. Das heißt, man kann auch mal das Handy anschließen und aufladen, wenn man an der Bar spielen will oder sowas. Aber man kann auf jeden Fall geradeaus. Und das erste, oder ich glaube das nächste, wo wirklich auffallend ist, ist eine Art von erhöhtem Boden oder eine Art von Podest mit einem Teppich überzogen, das einen anlächelt. Und zwar ist es so eine Art von Shoeless Corner, wo man sich dann hinlegen kann, sprich hinsetzen kann mit der Familie oder mit den Kindern oder mit den Freunden, einfach ohne Schuhe natürlich bitte. Und da kann man sich dann wieder ein bisschen auf dem Boden sich breit machen. Das heißt, wenn man ein großes Spielfeld möchte oder einfach mal... Es gibt da zum Beispiel ein Kartenspiel, eigentlich ist es ein Brettspiel von Treaser, auch ein Partner von uns. Die haben den erfolgreichsten Kickstarter gehabt, also erfolgreichsten Schweizer Brettspiel-Kickstarter.
Aha.
Und das ist zum Beispiel ein Spiel, wo ziemlich viel Platz benötigt.
Wie heißt das?
Das Spiel heißt Darwin's Choice. Und es ist von den Treaser-Leuten.
Okay, da musst du mir dann noch einen gleichen Link schicken.
Gerne.
Das werde ich dann verlinken in den Shownotes zu dieser Episode. Die habe ich Anfänger noch nicht mal genannt. Jetzt habe ich dann 100 Episoden hier auf dem Zähler und noch nicht mal die Shownotes genannt. Die findest du da draußen natürlich wie immer direkt schon bei dir im Podcatcher, in der Podcast-App oder sonst auch im Web unter gametalk.fm/manabarupdate. Da drin gibt's dann wie immer weiterführende Informationen, Links zum Gesagten, natürlich zur Manabar, zum Verein, eben zu dem Spiel und so weiter. Also jetzt wollte ich dich eigentlich gar nicht unterbrechen, musste ich aber kurz. Also wir sind immer noch im Erdgeschoss.
Genau.
Ist also schon ziemlich groß.
Ja, also wir haben insgesamt 340 Quadratmeter.
Oh, krass.
Wir sind immer noch im EG, darum sag ich, warum? Zum Glück haben wir die erste Location, die wir gefunden haben, nicht angenommen, sprich gar nicht bekommen. Denn jetzt haben wir für was Günstiges viel Größeres und wie ich eine Minute vom Bahnhof entfernt Fußweg ausgefunden. Jedenfalls, ich laufe jetzt nochmal weiter. Also wir sind jetzt, wir sehen jetzt diese Bühne, dieses Podest hinten weg, schön beleuchtet auch von außen. Sehr, sehr hell übrigens das Ganze. Viele Fenster und das ist natürlich super und auch am Abend sehr coole Beleuchtung. Und wenn man da ein bisschen durchläuft, dann kommt man nochmal an mehreren Tischen vorbei. Auf der rechten Seite auch ein ziemlich großes Regal mit ganz vielen Brettspielen und Kartenspielen. Und wenn man noch weiter Richtung Podest läuft, Richtung Teppich, dann sieht man auf einmal auf der linken Seite so eine Art von Separé, also wie so ein Ecken, auch mit Teppichboden.
Aha.
Und vor allem ein Dungeon and Dragons Tisch, also ein Pen-Paper-Tisch. Custom made für Pen-Paper.
Ist ja cool. Ich will ja schon lange mal mit so einem anfangen, aber es ist nicht so ganz einfach einzusteigen. Vielleicht ist ja das dann meine Chance.
Absolut. Also dieser Tisch wird nicht gleich aussehen wie die anderen. Und zwar aus dem Grund, dass wir eigentlich die Plattform so gestalten, dass wir dem schon ein Raster vordefinieren. Also wir definieren so ein 1-inch-by-1-inch-Raster.
Ah, für die Profis dann.
Genau, richtig. Also normalerweise hat man irgendwelche Papiere, also so Blöcke oder ein riesen A0-Papier oder A1-Papier, wo da schon Kacheln drauf sind.
Ja.
Und wir machen das so, dass wir eigentlich die ganze Oberfläche schwarz lackieren und dann eigentlich diesen Raster eigentlich schon vordefinieren.
Ah, praktisch. Cool. So sehr ich mich auf die Details des Tisches freue, aber wir haben ja noch mehr Etagen vor uns. Was erwartet uns denn noch weiter? Ich habe ja im Newsletter gesehen, es geht noch eine Etage hoch und eine Etage runter.
Genau. Dann gehen wir jetzt mal hoch. Das geht schneller. Wir gehen jetzt nochmal zurück zur Bar und dann sieht man auf der rechten Seite gehen die Treppen hoch. Da gehen wir jetzt hoch. Und das Erste, was einem auffällt, ist, dass man eigentlich von oben, wenn man fast oben angekommen ist, kann man runterschauen. Also man hat wirklich eine ziemlich offene Szene wieder. Mhm. Und man kann eigentlich von der Mitte der Treppe kann man eigentlich runterschauen auf den D&D-Raum. Und dann sieht man so ein bisschen das Geschehen auch von oben. Und wenn man noch weiter hochläuft, dann erwartet einem die Galerie. Da hat man geradeaus hat man nochmal Ablagerflächen, respektive nochmal so eine Art von Tresen, plus nochmal mehrere Tische, wo man zusammen spielen kann. Da ist es allerdings ein bisschen ruhiger. Also da wird auch die Musik nicht hochgestrahlt, sondern es ist nochmal ein bisschen ruhiger. Also nicht mal wirklich konkrete Hintergrundmusik.
Okay.
Und dann auf der linken Seite, wenn man um den Ecken geht, sieht man die zwei große Tabletop-Tische. Die haben auch die perfekten Maße, die man braucht für große Tabletop-Turniere, also Warhammer-Tabletop-Turniere.
Okay, das sind jetzt diese Tabletop-Tische, die ich im Kopf hatte. Okay.
Das sind jetzt zwei. Das sind jetzt einfach mal die zwei, die man mal im Betrieb nutzen kann. Die werden aber auch für andere Workshops genutzt, also unsere Design-Workshops, unsere Game-Design-Workshops und so weiter, die werden alle auch da oben stattfinden. Und das war's eigentlich schon, also das ist eigentlich schon der obere Teil. Er ist relativ schlicht gehalten, sehr ruhig gehalten, aber sehr, sehr offen auch. Und da, was wir dann ja, vielleicht nicht unbedingt erwähnen müssen, aber da ist auch unser Büro nachher da hinten, ist ja mehr so die Administration.
Okay, ja, gehört halt auch dazu, ne?
Genau, natürlich. Aber wir gehen jetzt mal runter in den spannenden Teil. Jetzt waren wir so ein bisschen im Analogbereich, also das ist ein bisschen familiäre. Da haben wir auch sehr Wert drauf gelegt, dass es nicht zu nerdig wird, da wir natürlich eine breitere Zielgruppe einladen möchten. Wir möchten nicht, dass Familien abgeschreckt werden von der Nerdkultur, sondern eigentlich, dass wirklich mehr breite Zielgruppe abfangen können. Für die Nerds gehen wir mal, also vor allem für die E-Sport-Nerds, gehen wir jetzt mal runter. Wenn man sich zur Treppe nach unten begeht, dann sieht man schon die rote Farbe, die einen anstrahlt. Dann merkt man schon, okay, da unten ist es heiß, da unten wird es heiß.
Okay.
Man geht dann die Treppe runter, geht nochmal um die Ecke herum und dann sieht man wunderschön beleuchtete, eine riesen, fast schon Halle mit 12 E-Sports-Plätzen.
Also Stationen, das riecht dann so nach 6 gegen 6 oder so?
Genau, es riecht nach 6 gegen 6, ist allerdings noch im Aufbau. Das kann sein, dass es vielleicht nicht gleich bei der Eröffnung schon vorhanden sein wird. Da sind wir noch am Schauen. Es kann auch sein, dass das erst später kommt. Und jedenfalls, was man dann sieht, also man steht vor einer riesengewaltigen Halle. Das ist gerade ziemlich, also im Vergleich zu oben auf jeden Fall viel, viel größer.
Ja.
Wo dann auch die Bühne ist, der Beamer, Konsolenstationen plus eben die PC-Stationen und auf der linken Seite dann auch die WCs. Muss natürlich auch sein in der Bar.
Ja, ja.
Gaszelle, dich getrennt und dann auch. Was man dann nicht sieht, ist dann auch das Lager von uns.
Okay.
Und was ich jetzt auch noch nicht gesagt habe, ist, wir sind noch ein bisschen uneinig, wo wir die Wall of Fame platzieren, speziell die Backer Wall.
Ja, ich wollte gerade fragen, das ist ja das Wichtigste, weil genau. Ich habe ja Immortalized gepledged, das heißt, irgendwo will ich meinen Namen noch hinschreiben.
Genau. Den Namen werden wir auf jeden Fall hinschreiben, das ist absolut klar. Wir werden das Ganze natürlich so gestalten, dass es auch zum ganzen Design passt. Also wir haben einen ziemlich konkreten eigentlich Design von der ganzen Bar. Also wir haben eigentlich einen Leitfaden durch die ganze Bar.
Mhm.
Und ich glaube, so wie es mir am Anfang vorgestellt hatte, hätte es gepasst mit meiner Vorstellung. Ich wollte das eigentlich lasern, die ganzen Tags und so weiter.
Ja.
Werden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders machen, damit es auch wirklich mehr, also besser zum Gesamtkonzept passt. Das wird, glaube ich, eher eine Überraschung sein. Also es wird vielleicht auch nicht bei der Eröffnung schon fertig sein, sondern das Ziel ist, dass wir eigentlich die ganzen Backer Rewards, also vielleicht einzelne mal ein bisschen mehr Zeit brauchen, aber so die hauptsächlichen Backer Rewards, wie zum Beispiel Immortalizer, einfach, dass man auf der Wand ist, die Cocktails, die Shirts und so weiter, alles bis zur Backer-Eröffnungsfeier eigentlich bereit haben.
Okay.
Das wäre das Hauptziel.
Ja, damit, wenn wir unten durch sind, hast du schon perfekt übergeleitet zu meiner nächsten Frage. Du hast das jetzt wunderschön geschildert, hast es uns unglaublich schmackhaft gemacht. Das klingt ja echt toll und mit viel Liebe zum Detail und so weiter. Und jetzt muss ich natürlich wissen, wann geht die auf und wo wird die stehen? Ich muss ja irgendwie auch noch dahin.
Absolut, ja. Und ich würde es am besten mit dem ÖV versuchen, denn wir sind ziemlich genau eine Minute Fußweg vom Bahnhof SBB in Basel entfernt.
Das ist ja praktisch.
Also das ist wirklich ein Fußweg. Und für die, die noch Hunger haben, wir kooperieren auch mit Domino's Pizza neben uns. Wirklich, das Tor neben uns ist Domino's Pizza. Das heißt, für das Essen ist auch gesorgt. Die Adresse ist Güterstraße 99 40 53 Basel. Also es ist an der Güterstraße, an der Hauptstraße, wirklich, wenn man beim Mediamarkt hinten rausgeht aus dem Bahnhof, also Hinterausgang, gleich rechts, nach vorne laufen.
Ah, da beim neuen Turm.
Genau, gleich daneben.
Interessant, ich habe da mal ganz in der Nähe gewohnt.
Ja, da wohnen ziemlich viele. Lustigerweise sind da fast die Hälfte aller meiner ehemaligen Dozenten vom Genesan-Studium aus Zürich, sind alle dorthin gezogen jetzt. Ah. Ich weiß nicht, ob die Mana-Bar direkt damit zu tun hat, aber jedenfalls.
Ja, wahrscheinlich schon, ja, ja. Gut, jetzt wissen wir, wo die ist und jetzt müssen wir noch wissen, wann kommen wir dahin. Du hast jetzt gesagt, ja, ein paar Sachen kommen noch und so weiter. Im Vorgespräch hast du von einer gestaffelten Eröffnung gesprochen. Ich nenne es mal so. Also wann ungefähr sollte da was stattfinden?
Genau, also wir haben ja mehrere oder immer wieder ein bisschen gegrübelt, wann wir aufmachen können, Termine gesetzt gehabt. Über die Hürden werden wir später nochmal reden, jetzt erstmal zu denen, so ein bisschen konkreter werden. Grundsätzlich werden wir ein Soft-Opening haben. Wir werden dann aber auch ein Backer-Investor-Opening haben und dann noch ein Grand-Opening. Das Soft-Opening, so wie es jetzt aussieht, wenn alles weiter so klappt, wie es sollte, wird Ende diesen Monats sein. Das ist also das allerfrühste Datum, wirklich Ende diesen Monats.
Okay.
Werden sicher noch zwei, drei Sachen noch gemacht bis zum Grand-Opening. Einfach, dass wir nochmal ein bisschen den Betrieb testen können, mal schauen, wie es läuft, ein paar Sachen ausbessern können oder fertig machen können.
Vielleicht noch kurz für die, die es jetzt hören. Es kann sein, dass das Soft Opening, wenn du das da draußen hörst, schon durch ist. Hängt davon ab, wann ich die Episode hier rauslasse und wann das Soft Opening stattfindet. Aber Backer Opening und Grand Opening werden ab Veröffentlichungszeitpunkt ziemlich sicher noch in der Zukunft liegen. Da wirst du also noch die Chance haben, das selber hautnah mitzuerleben. Gut, das heißt, es wird Ende August 2019, ursprünglich, so steht es noch auf der Kickstarter-Seite, Delivery heißt das da halt, das ist vielleicht ein bisschen unpassend für eine Bar, steht Januar 2018. Das heißt, da sind wir, ich runde mal ein bisschen, 1,5 Jahre drüber, ist schon recht verspätet. Ich glaube, ich darf auch sagen, dass zwischendurch mal ein bisschen Funkstille herrschte, was das Projekt anging. Und dann konnte man vielleicht mal denken, ja gut, vielleicht hat es halt nicht geklappt. Das war es dann vielleicht so, wie es jetzt klingt, ist es alles andere als das. Es geht doch viel größer los, als man das damals wahrscheinlich vermutet hat. Jetzt muss ich dich aber schon fragen, was ging da unterwegs schief? Warum 1,5 Jahre, um es mal so zu sagen, zu spät?
Danke nochmal für die Frage. Das ist auch etwas, was wir immer wieder erwähnt haben, für die wir uns schon während dem Projekt gefragt haben. Es ist in der Schweiz insbesondere nicht besonders einfach, so ein Projekt auf die Beine zu stellen, vor allem in diesen Dimensionen. Also erstens hatten wir an uns selber und vor allem auch für die Community uns sehr große Anforderungen gestellt. Wir wollten eigentlich allem gerecht werden, also in dem Sinne möglichst allem gerecht werden, was wir auch geplant haben. Wir wollten auch nichts Halbbatziges machen, sondern wir wollten eigentlich wirklich einen professionellen Standort aufgleisen. Und nach dem Kickstarter hatten wir zwar ein Estimate, absolut, also Kickstarter war im Sommer 2017, wir haben gedacht, okay, also in diesem Rahmen, wo wir das realisieren möchten, sollte eigentlich ein halbes Jahr genügen. Wo wir angefangen haben zu planen und das Ganze auszuarbeiten, haben wir plötzlich gemerkt, dass wir eigentlich viel, viel mehr Platz brauchen. Und wo wir dann auf die Scouting-Suche losgegangen sind, das war dann auch Sommer, das war eigentlich so ziemlich parallel zum Kickstarter, haben wir dann plötzlich gemerkt, okay, in der Stadt ist es sehr, sehr teuer. Wir möchten auch nicht irgendwie einen Ort haben, der völlig abgelegen ist und wo niemand hinkommt.
Ja.
Auch wenn wir wissen, dass viele für die Events nicht hinkommen, aber es sollte auch was Tragendes sein.
Ja, und dann ist halt wieder zentraler ist teurer und vielleicht ist dann sogar Lärm noch ein Thema, weil zentral gleich vielleicht ist da noch ein Nachbar und da kann schon
Wohngebiet
was
schiefgehen und so weiter. Richtig. Und dann haben wir eigentlich eine Location mal gefunden, das wäre sogar auch in der Nähe vom Bahnhof gewesen, das wäre am Eschenplatz gewesen, das ist eigentlich eine Station mit der Tram vom Bahnhof entfernt Richtung Zentrum. Wir hatten zwar auch eine Location im Zentrum gefunden, die leer stand und ideal gewesen wäre, nur Das kann ich jetzt offen sagen, wo wir dann den Vermieter gefragt haben, was der Standort kostet, dann meinte er zuerst mal 32. Dann dachte ich, wow, gut, 32.000 pro Jahr, das ist ja noch okay eigentlich. Und dann meinte er, nee, 32.000 pro Monat. Also in diesem Rahmen bewegen wir uns in der Mitte der Stadt und da war schon mal klar, okay, das geht schon mal nicht.
Ja.
Und dann haben wir eigentlich eine Location am Eschenplatz gefunden, wo eigentlich schon mal viel günstiger war. Mhm. Allerdings vom Platz sehr, sehr begrenzt. Also da wären wir bei 160 Quadratmeter gewesen und wir hatten gedacht, okay, da müssen wir vielleicht ein bisschen schauen, wie wir das alles reinbekommen.
Ja.
Wäre aber eine gute Möglichkeit auch in der Position gewesen, das ist ziemlich zentral etc. Haben dann jedoch die Liegenschaft nicht bekommen, was eigentlich für uns aber ein Vorteil war.
Rückblickend jetzt, ja.
Genau, denn wir waren dann einfach nochmal am Weitersuchen, da verstrich eben schon langsam ein halbes Jahr. Also wie ihr seht, haben wir da schon ziemlich viel Zeit verloren mit der Location Scouting, obwohl wir das Projekt eigentlich in der Zeit weitergetrieben haben. Einfach mal so ein bisschen administrative Arbeiten und Stiftungsarbeiten. Und dann haben wir, Fernando kam dann plötzlich oder stolperte über eine Anzeige, also doch Anzeige, wir haben dann nichts gesucht, sondern er stolperte über eine Online-Anzeige über diese Location, wo wir jetzt haben.
Aha.
Gundeldinger Feld ist ja eigentlich das dichtest bevölkerte Wohnquartier in Basel.
Ja.
Und wird eigentlich nicht oft für Business verwendet. Und das Interessante ist, dass eben da die Welt komplett auf den Kopf gestellt ist. Also so viel günstiger ist als auf der anderen Seite vom Bahnhof. Also preislich, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, wie das so einen Unterschied machen kann. Aber ich glaube wirklich, jeden Meter, den du zu Fuß machst, aus dem Zentrum nach außen, macht einfach preislich gleich so einen riesen Unterschied.
Okay.
Wir haben extrem Glück, weil jetzt kam das Hochhaus nebenan.
Mhm.
Die ganze Gegend zieht plötzlich Leute an.
Ja, das wurde über die letzten Jahre, also fast schon Jahrzehnte oder so, wurde das mega, da ist viel passiert und jetzt genau mit dem, ja.
Also da ist wirklich extrem viel passiert und erst seit 1-2 Jahren ist es richtig am Boomen dort. Und es machen plötzlich da Läden auf und dort Sachen auf und so weiter. Und es hat dann auch unser Vermieter gemerkt, die Balbas, und die haben dann, also Balbas Immobilien, und die haben dann plötzlich dann auch angefangen, die rauszuschmeißen, die sie nicht mehr so interessant gefunden haben, böse gesagt. Also den Vertrag nicht mehr verlängert und wollten dann auch was Schöneres, oder? Also da, wo wir vorher waren, waren Broki drin und das wollten die zum Beispiel nicht mehr haben. Und unser Konzept fanden sie interessant, nachdem sie herausgefunden haben, dass wir nicht einfach nur eine Shisha-Bar aufmachen wollen, sondern was Seriöses machen wollen. Dann haben sie gesagt, dann ist ja, das klingt doch interessant. Und dann haben wir sie bekommen.
Okay. Aber die haben schon noch fiskale Interessen oder konntet ihr damit, hey, wir sind Verein und vermitteln Kultur und haben noch was Edukatives und so ein bisschen guten Zweck und so. Hat das noch ein bisschen gezogen bei
auf
denen
jeden Fall.
Oder schon?
Ha? Auf jeden Fall, ja.
Okay.
Also sie merkten dann, ich meine, sobald man die CMS erwähnt, dann kommt man schon mal in großen Schritt seriöser rüber.
Ja,
also
ja.
Das ist schon, die CMS hat einen sehr, sehr, also diese Kulturstiftung, es ist eigentlich die Kulturstiftung in Basel.
Ich meine jetzt nicht mal so sehr im Sinne von, die Manabar hat die CMS im Hintergrund, das heißt, die sind finanziell gedeckt, so denen können was geben, sondern mehr im Sinne von, die machen hier was Sinnvolles, vielleicht kommen wir euch sogar irgendwie ein bisschen entgegen.
Das auch, ja, absolut.
Das ist schön.
Das auch, ja, das auch. Also eben, die sind uns auch entgegengekommen schlussendlich, ziemlich groß.
Schön, aber da steht jetzt nicht Balois Bar drüber.
Nein, überhaupt nicht. Also das ist auch ein bisschen, das war auch ein bisschen ein Deal, den wir mit denen hatten, wo ich jetzt nicht viel drüber reden kann. Also respektive, ich kann keine Zahlen nennen, aber wir haben auch gesagt, also respektive, sie haben investiert auch in den Umbau. Und wie man das ein bisschen kennt vom Business, wenn man in einen Umbau investiert, das ganze Haus wurde in den 80er Jahren gebaut damals. Und da waren halt sehr viele Renovationen nötig, dass wir überhaupt sind, wir den Standort nutzen konnten.
Mhm.
Und dementsprechend hat dann natürlich der ganze Standort ein bisschen einen Mehrwert bekommen, den wir natürlich jetzt auch ein bisschen auf die Miete spielen.
Ja.
Ist allerdings noch weit in dem Rahmen, in dem Schmerzgrenzenrahmen eigentlich, den wir uns vorgesetzt haben.
Also Location, um das kurz zusammenzufassen, war ein großes Problem, das zu viel Verzögerung geführt hat.
Genau.
War es dann einfach das? Oder ging sonst noch irgendwas schief? Weil du hast jetzt gesagt, ja, halbes Jahr, ja, das und mehr und dann Anzeige. Das klingt jetzt nicht nach irgendwie 1,5-2 Jahre.
Nein, absolut nicht. Und da muss ich auch nochmal schnell erwähnen, dass eigentlich wir alle drei, speziell auch die vorher, wir sind alle 100% beschäftigt.
Mhm.
Also ich hatte mein Studium, ich habe ein 100% Studium an der ZHDK in Zürich gehabt. Gleichzeitig, Fernando war auch 100% angestellt, wenn nicht sogar mehr. Alles, was wir gemacht haben für die Manabar, war natürlich neben Studium, neben allen Interessen, die wir halt, also vor allem neben der Arbeit oder neben Studium, neben Schule etc.,
ja.
Wo gleichzeitig passiert. Oder? Das heißt, die Erwartungen, also die ich jetzt mache zum Beispiel für das Projekt, die konnte ich damals niemals erfüllen. Das hat sich auch ein bisschen alles herausgezögert. Und das andere war, sobald wir die Location bekommen haben, Ende erstes Quartal haben wir dann die Zusage bekommen für die Location. Dann ging es auch mal los mit der Stiftung, dass wir die Location gefunden haben. Dann haben sie mal die Gelder gesprochen. Dann seit Baubeginn oder Baueingabe, das dauert auch nochmal so ziemlich lange. Also das war auch ziemlich krass zu sehen, wie viele Vorlagen eigentlich Stadt Basel oder überhaupt man in der Schweiz bekommt. Also ich wusste das schon, weil ich schon gewisse Bars aufgebaut habe, Open-Air-Bars.
Mhm.
Aber dann habe ich richtig gemerkt, was es heißt eigentlich, wenn man wirklich so einen Standard aufbaut. Man bekommt x Auflagen, die man erfüllen muss. Dann heißt es wieder mehr finanzielle Mittel suchen, weil es vielleicht doch nicht reicht. Und das ganze Projekt, also die Zahlen kann man schon sagen, das ganze Projekt kostet uns fast 500.000. Also das ist...
Also nur mal, bis die Tür aufgeht.
Alles drum und dran. Ja, wenn man das mal vergleicht mit dem Kickstarter-Budget von 17.000, ist doch ein bisschen ein Unterschied.
Ja, ja. Also da kann man ganz klar sagen, also jeder Bäcker, der da reinkommt und meint, er wäre jetzt da der größte König, weil er mal 40 Franken gebäckt hat.
Das ist er. Das ist es. Jeder
ist
einzelne.
Sehr nett.
Jeder
vielen,
einzelne
vielen Dank.
Community.
Aber wenn man es ganz nüchtern betrachtet, der Kickstarter-Teil ist dann eigentlich verschwindend klein im ganzen Budget.
Ja, aber das will ich jetzt echt nicht unterschätzen. Also erstens, da möchte ich ein bisschen widersprechen. Finanziell gesehen, ja, okay. Wenn du die Zahlen nebeneinander stellst, dann ja.
Mhm.
Aber da möchte ich doch ein bisschen widersprechen, weil man das Ganze im Kontext sehen muss. Der Kickstarter war für uns ein sehr, sehr wertvoller Marketing-Tool, den wir auch als Überzeugung nutzen könnten für die anderen Investoren.
Mhm,
und auch
ja.
Für die CMS. Die CMS kann ich, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, das sage ich überhaupt nicht böse gemeint, und ich sehe das eigentlich sehr klar, warum. Die haben, soweit ich das mitbekommen habe, haben sie nicht damit gerechnet, dass wir den Kickstarter schaffen. Aus einem einfachen Grund, weil es ein lokaler Kickstarter ist. Man dachte zur SVS, es ist eher so ein Nische-Projekt.
Ja.
Was sich ein bisschen anders herausgestellt hat. Und auch von diesen 123 Backers darf man nicht vergessen, dass relativ viele davon keine Kreditkarte hatten, sondern viele sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen haben und über eine Person gespendet haben.
Ah, okay.
Also schlussendlich waren das eigentlich noch viel mehr. Das haben wir dann auch mit der Zeit herausgefunden.
Ja.
Weil sich viele halt mit einem Vereinsnamen oder mit einem Gruppennamen und so weiter, mit einem Gildennamen, was auch immer,
ja, ja,
angemeldet
cool,
haben
cool.
Beim Kickstart und gebackt haben. Das habe ich dann bei den E-Mails gemeldet, weil ich zusammengestellt habe, so, ah, okay, interessant. Und ganz ehrlich, auch ohne den Kickstart, wenn wir den nicht geschafft hätten, ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie motiviert ich noch gewesen wäre oder wie stark ich selber an das Projekt geglaubt hätte.
Ja,
also in diesem
ja.
Ausmaß auf jeden Fall. Vielleicht in einem kleineren Rahmen, aber nicht in diesem Ausmaß.
Okay, ja, interessant. Macht natürlich völlig Sinn. Das ist einfach auch schon so ein Beweis, dass die Zielgruppe irgendwie da draußen ist.
Genau.
Und einfach nur sagen, hey, ich hätte gerne eine Bar, ist ja das eine, aber dann gleich schon selber im Voraus Geld einschießen, das... Da ist schon eine gewisse Überzeugung dahinter, die man dann eben ja vorweisen kann, wenn es um Investoren
genau.
geht. Da hast du völlig recht. Ja, macht natürlich Sinn.
Ja, und ich muss sagen, also das hat uns auch mit, also ich bin natürlich nicht nur als Marketing-Tool was, sondern es motiviert auch die ganze Crew, die an diesem Projekt arbeitet, oder?
Ja.
Ich meine, schlussendlich machen wir das vor allem für die Community. Wir machen das ganze Projekt eigentlich, dass wir die Leute zusammenbringen können und einen Ort erschaffen können, wo man sich auch wirklich gut am Abend entertainen kann, austauschen kann und nicht von 90 Dezibel die Birne zu donnern lassen kann und dann gar nicht miteinander kommunizieren kann. Das ist ja etwas, wo ich an anderen Bars, wo ich gar, also spezifisch einer Bar, damals noch Chill Marie genannt, wo ich betrieben habe und mitgearbeitet habe. Und das war eigentlich so cool dort, da konntest du einfach hinsetzen, super Atmosphäre, Leute waren ganz chillig drauf, du konntest den ganzen Abend zusammen reden.
Ja.
Etwas, wo du eigentlich selten im Ausgang machen kannst, vor allem wenn du irgendwie in eine Bar gehst oder in Disco gehst, mhm. Es ist dann so laut, cool
ja.
zum Abtanzen vielleicht, aber es ist so laut, dass du eigentlich, du hast keine Ahnung, was der andere macht, und dann bist du halt nur am Trinken.
Ja,
und wir sind mehr die Genießerbar und vor allem eigentlich ein Ort, wo man echt zusammenkommen kann und einfach mal Zeit für sich und die Freunde und die Community nutzen kann.
Das klingt gut. Also, Location war ein Problem, Auflagen war ein Problem, dann wie natürlich immer so ein bisschen problematisch bei Freizeitprojekten, eigentlich hat ja keiner Zeit, war auch ein bisschen ein Problem. Das war's dann oder kam noch mehr obendrauf?
Also ich muss ehrlich zugeben, das ist schon ziemlich viel.
Ja, wollte gerade sagen, das reicht
schon,
eigentlich
also
schon.
Also es reicht
ne?
eigentlich, wir hatten natürlich während der Projektphase auch zum Beispiel, es wurden auch Messungen gemacht für die Auflagen, so Schallmessungen und so weiter,
ja,
wo dann
ja.
plötzlich gesagt wurde, ja, die Werte sind viel, viel zu hoch, wir haben jetzt ein Problem und so weiter, ihr könnt dort gar nichts aufmachen. Und dann konnten wir die Baubegehre zum Beispiel auch gar nicht eingeben, weil wir zuerst mal gewisse Unterlagen noch brauchten, die noch nicht verfügbar waren, oder wegen den Schallmessungen.
Ja,
und dann
ja.
plötzlich hat man gemerkt, oh, das Mikrofon bei den Schallmessungen war kaputt. Ja, blöd.
Ja,
und es hat uns, also es war eigentlich ein Fehler von dem, was gemessen hat, und nachher war das ganze Projekt noch mal einen ganzen Monat nach hinten geschoben.
Ja, verstehe ich.
Dann waren Weihnachten und so weiter, etc.
Ja, ja. Wie sieht das aus? Thema Alkohol ist ja auch so eine Sache. Jugendschutz, Schanklizenz und so.
Genau. Also das Wetterpatent haben wir. Der Fernando hat's und ich werde es, ich bin zusätzlich jetzt nochmal dran.
Ja.
Vom Angebot her haben wir auch eine alkoholfreie Karte. Mhm. Ganz klar.
Genau, das
und
ist der
vom Jugendschutz, genau. Und vom Jugendschutz, es gibt einfach ab einer bestimmten Uhrzeit, wo dann Minderjährige nicht mehr an die Bar dürfen.
Okay.
Und dann wird einfach kontrolliert, natürlich IDs werden kontrolliert, das ist ganz klar.
Spiegelt sich das dann auch in den Spielen wieder? Ihr habt ja auch eine gewisse Verantwortung. Klar, Counter-Strike ist cool, macht Spaß. Call of Duty ist auch super toll, aber vielleicht sollten dann halt nicht irgendwie am Nachmittag halt schon der Elfjährige und seine Schulklasse da dann sitzen und das spielen. Da wird dann auch noch so irgendwie dem Rechnung getragen oder wie wollt ihr das lösen?
Wir nutzen eine bestimmte Software, stellt sich das mal einen Account, einen freien Account her. Und lade dann dort, sagen wir mal, Spielzeit auf.
Ah, so.
Es gibt dann auch Reward Points, also je nachdem, wie lange man spielt, kann man sich dann auch, bekommt man auch Rewards natürlich, wo man zum Beispiel gegen einen Snickers eintauschen kann oder vielleicht auch mal gegen eine Stunde mehr Spielzeit und so weiter. Und eben, wie gesagt, die E-Sport-PCs oder die ganzen Stationen sind ja unten im Keller, respektive einfach im UG. Und da kann man sich zum Beispiel auch, wenn man am Zocken ist, kann man schnell das Dashboard aufmachen, sich irgendwie ein Eistee bestellen oder einen Softdrink bestellen oder irgendwas bestellen.
Cool. Korea lässt grüßen.
Genau. Also es ist ein echt super Tool, das uns sehr viel weiterhelfen wird.
Ja.
Das sind wir noch am Ausarbeiten. Wie gesagt, das ganze E-Sport-Ding, das kommt, glaube ich, erst ein bisschen später. Da sind wir noch dran. Und mit diesem Tool sollte es dann auch möglich sein, dass wir Kontrolle haben. Je nachdem, wer welchen Account hat, wer welches Spiel spielen darf. Wir sind auch noch ein bisschen am Abstimmen, wo die genau die Verantwortung liegen. Also es wäre natürlich nicht so praktisch, wenn irgendein Elfjähriger plötzlich in die Counter-Strike zockt.
Ja, verstehe ich, ja. Wenn ich schon gerade dran bin, die fiesen Fragen zu stellen, gut, das war jetzt mal Alkohol, das war jetzt Altersbegrenzung bei den Spielern selber. Jetzt Spielesucht ist ja manchmal auch noch ein Thema. Habt ihr vielleicht eine Idee, was macht ihr, wenn jetzt einer irgendwie jeden Tag 5 Stunden da drin sitzt? Kann man sagen, ja, ist okay, also ist ja irgendwie mega schwammig, wo ist jetzt zu viel, wo ist noch gut und so. Was habt ihr euch da überlegt?
Gut, also auf der einen Seite haben wir selber eine gewisse Workshops oder Talks zur Spielsucht, die ja. wir noch lancieren werden. Da können wir den zum Beispiel zu seinem Talk dann einladen. grundsätzlich, ja, klar, also wenn er mal in den Ferien ist, also ich kenne das ja von mir selber noch damals, oder weil ich World of Warcraft gespielt habe oder irgendwie in den Ferien was anderes gesuchtet habe.
Ja.
Grundsätzlich wollen wir niemandem seine Spielzeit verbieten.
Mhm.
Aber ich würde natürlich schon darauf achten, zum Beispiel, dass sie nicht jetzt ohne Pause 5 Stunden am Stück dran sitzen. Also das ist aber nicht irgendwann mal gesund. Und das System erlaubt uns zum Beispiel ziemlich viel, ob man vielleicht Pausen einblenden kann oder irgendwie empfehlen kann. Das ist jetzt ein sehr, sehr guter Punkt, den du ansprichst und ich denke auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Ja. Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich glaube, man
absolut.
Hat schon eine gewisse Verantwortung, gerade auch nach außen, weil man will ja irgendwie dann auch seriös auftreten, gerade wenn man sich solche Dinge wie Aufklärung auf die Fahne schreibt. Medienkompetenz ist ja auch so ein großes Buzzword.
Genau.
Ich glaube, da muss man dann auch ernst dahinter, damit das nicht einfach nur Worthülsen bleiben, die dann halt einfach den Ruf mit den Bach runterreißen, wenn das dann irgendwie nicht funktioniert.
Ich finde es eigentlich generell ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich meine, die meisten, die dann 5 Stunden bei uns spielen, auch wenn mit Pausen oder vielleicht einen ganzen Tag da sind, zum Beispiel am Wochenende, dann kann man dann sagen, okay, vielleicht sind die in den Ferien, sonst haben die eh Schulzeit. Also ich glaube, es wird nicht so ein Riesenproblem sein. Ich meine, die meisten sind ja dann in der Schule und kommen dann vielleicht am Abend oder kommen am Wochenende. Ich finde es auch sehr interessant, weil ich vergleiche das gerne auch mit Workaholics. Die vielleicht den ganzen Tag vor dem PC sitzen und dann am Arbeiten sind die ganze Zeit, die müssten eigentlich auch eine Pause machen mal, oder?
Ja, aber das sind die Helden dann.
Das sind die Helden natürlich, das ist ganz klar. Und dann, wir versuchen auch ein bisschen zu unterscheiden, was heißt jetzt Sucht an einem Spiel? Oder ist er am Trainieren für ein Spiel? Ist er am Trainieren für ein Event? Wir haben auch schon Gruppen, die sich zum Beispiel angemeldet haben oder schon versuchen, sich anzumelden, ob sie die PCs auch irgendwie mieten können für eine längere Zeit oder irgendwie einfach bestimmte Zeiten, dass sie dann mit ihrem Team trainieren können.
Ja,
und
cool.
Und wenn wir zum Beispiel unser eigenes irgendwann mal vielleicht unser eigenes Mana-Bar-Team aufziehen könnten, dann wollen wir denen natürlich nicht hindern, dass sie in gewissen Spielen fit werden, oder?
Das ist ja klar, muss ja.
So wie im Sport. Also das ist irgendwie auf eine Art...
Ja. Ohne Fleiß kein Preis, ist klar.
Genau. Also das ist, glaube ich, so eine Art, wo man sich einen Überblick behalten soll. Und wir sehen ja auch, wer wie eingeloggt ist und wer wie viel spielt.
Ja.
Also ich denke jetzt nicht, dass es ein großer Konflikt sein wird, ganz ehrlich.
Ja, dann würde ich sagen, hier hinten raus noch die Frage, wie könnte man dann helfen? Wie kann man irgendwie mitwirken? Wie kann man unterstützen? Klar, man kann es weitererzählen, man kann in die Bar kommen, was konsumieren, das ist schon mal schön und gut. Aber wenn jetzt da draußen jemand ist, der sagt, nee, das Projekt, das finde ich so toll, ich will da irgendwie rein, ich will da mich irgendwie engagieren, ich habe vielleicht Kompetenzen, ich bin irgendwie Medienpädagoge, ich bin irgendwie Softwaretechniker, ich weiß nicht was. Was möchtest du diesen Leuten raten? Wo sollen die sich melden? Was kann man da tun?
Immer sehr willkommen und sehr gerne. Ich meine, wir machen das ja für die Community, wir leben ja von der Community und wir wollen auch genau solchen Leuten eigentlich Platz schaffen, und zwar durch unser Verein. Also unser Verein ist ja vor allem eigentlich so ein bisschen der Dachverband, der die ganzen Events auch organisiert mit der Warnerbar zusammen.
Mhm.
Und wir werden auch im Verein Platz schaffen. Also erstens, wer sich jemand wirklich dafür interessiert und es eigentlich super toll findet und uns unterstützen möchte, dann würde ich sehr gerne ein bisschen Werbung machen für unsere Vereinsmitgliedschaft, die wir dann auch ab Sommer aktivieren werden, wo man Vereinsmitglied werden kann. Und da haben wir auch verschiedene Stufen, also zum Beispiel für Studenten, Schüler, haben wir eine andere Stufe als jetzt für Festangestellte oder erwachsene Leute, das ist natürlich klar.
Ja.
Diese finanziellen Mittel werden weiterhin in Events reinfließen und auch in die Mana-Bar. Wir werden aber auch Veranstaltungen für die Mitglieder machen. Vielleicht auch eher was ausgefallenes. Fernando zum Beispiel ist ein Riesenfan davon, dass wir nicht irgendwie einfach ein langweiliges Weihnachtsessen machen, sondern vielleicht auch was Ausfallendes machen mit den Leuten.
Ja.
Und vor allem könnt ihr dann gleichzeitig auch davon profitieren, indem die Tische zum Beispiel, die wir eigentlich vermieten möchten für gewisse Spiele oder für die Nutzung, dass die zum Beispiel dann gratis sind. Genau, und man einfach gewisse Vorzüge hat dann auch während Events und während der Nutzung im Entertainment-Bereich.
Okay. Das ist dann diese Membership, also eine Vereinsmitgliedschaft zu Deutsch.
Genau. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn man zum Beispiel selber Ideen hat und sagt, hey, ich habe dann in diesem Community oder ich kenne da viele Gruppen, die zum Beispiel das und das gerne spielen, ich würde gerne ein Event aufziehen, dann ist es auch sehr, sehr willkommen und auf jeden Fall machbar mit uns zusammen. Also da kann man sich auf jeden Fall melden. Am besten meldet man sich da über info@feisk.ch oder info@manabar.ch und kann man seine Idee mal darstellen und dann werden wir ihm antworten und zum Beispiel so ein Event mit der Person, wenn sie überzeugend ist natürlich und auch seriös ist, sicher aufbauen können.
Super. Ja, dann würde ich sagen, sind wir hier am Ende. Tom, ich danke dir viel mal für deine Zeit. Ich weiß, die anderen sind noch im Endspurt fleißig am Aufbauen. Du kamst direkt von der Baustelle und gehst jetzt wahrscheinlich gleich nochmal rüber. Hast dir jetzt extra kurz Zeit genommen hier, um im Game Talk uns auf den neuesten Stand zu bringen, was die Mana-Bar betrifft.
Mhm.
Dann würde ich sagen, wünsche ich dir noch viel Kraft jetzt hier im Endspurt. Ich freue mich drauf. Ich werde an einem der Launch-Events oder vielleicht sogar an mehreren, mal gucken, wie es passt, sicher gerne dabei sein.
Sehr gerne.
Ich hoffe, von der Zuhörerschaft da draußen werden auch die einen oder anderen da sein. Wäre ja vielleicht sogar mal cool, wenn man die da trifft. Ich treffe ja meine Zuhörer höchst selten, Zuhörerinnen. Wäre eigentlich ja irgendwie mal ganz witzig.
Das wäre auf jeden Fall cool. Und eben, wie gesagt, also wenn ihr wirklich informiert werden wollt, wenn das Ganze jetzt definitiv eröffnet, würde ich also uns auch empfehlen, einfach auf die Mana-Bar-Facebook-Seite gehen, weil da teilen wir den Newsletter auch. Also der Newsletter wird ja an alle Backers verschickt und Investoren und gleichzeitig wird eine Kopie über unsere Social-Media-Kanäle verschickt. Und da werdet ihr sicher wissen, genau wann, wie, wo es passiert. Falls es jetzt noch nicht offen ist, wenn der Podcast rausgeht, dann werdet ihr da auf jeden Fall informiert.
Werde ich natürlich noch verlinken in den Shownotes, die Facebook-Seite, Mail und so weiter. Im August geht's dann richtig los. Ich freue mich und dann werden wir uns dann da mal treffen. Dir da draußen, der jetzt zuhört, guck dir das definitiv an. Und dann sage ich wie immer, wünsche ich dir da draußen viel Spaß beim Spiel. Vielleicht sogar ja mal in der Mana Bar bei einem tollen kreativen Cocktail. Bis zum nächsten Game Talk. Tschüss.
Vielen Dank. Wir freuen uns auf euch und play on.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time.